Wir begrüßen euch ganz herzlich bei der 30. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Im Süden des Allgäus sitzt wie immer die Dotti vor dem Mikrofon und im Norden des Allgäus hat der Christian Platz genommen. Oder stehst du, Christian?
Ich sitze heute, weil ich so viel Technik habe und krank bin, aber ich grüße euch erstmal alle und ich grüße natürlich dich. Und ich dachte, ich wäre eher im Osten vom Allgäu.
Bist du eher im Osten? Ich hatte so alles, was Richtung Nordsee und Ostsee geht, ist bei mir in Ordnung.
Also willkommen zu einer dreistündigen Sendung über Gegenden im Allgäu.
Über Geografie, genau.
Na, sei es wie
es will. Bei dir ist es jedenfalls flach.
Ja.
Ja, wie geht's dir? Nicht besonders, du bist erkältet?
Nicht so, ich bin erkältet, aber ich hoffe, dass ich mit meiner Technik es ein bisschen kompensieren kann. Ich sitze auch ganz gerade und wird man schon ganz gut verstehen können.
Das kriegen wir hin.
Und wie ist es bei dir?
Ja, ich bin sehr gestresst und wie sagt man so schön, ich bin gefreckt und mit Doppel-G habe ich mir diese Woche sagen lassen, wird das geschrieben und ich bin fix und fertig, aber das kriegen wir alles hin.
Okay.
Jetzt sind wir ja hier und können wieder über unser Lieblingsthema sprechen, über das Geocachen.
Ja.
Ja, wir haben wieder ganz tolle Kommentare zur letzten Episode bekommen. Es gab da wieder sehr unterschiedliche und interessante Meinungen. Die Allgäuerin hat zum Beispiel in ihrem Kommentar ein interessantes Thema auch noch zusätzlich aufgebracht. Wir haben ja in der letzten Episode vor allem darüber gesprochen, was man tun kann, wenn die Dose kaputt oder verschmutzt ist und wenn das Logbuch voll ist. Wir sind aber nicht auf das Thema eingegangen, was eigentlich getan werden kann, wenn die Dose komplett verschwunden ist. Und in diesem Fall wirft die Allgäuerin nämlich den Begriff DNF-Locken in den Raum, der ja eine weitere Möglichkeit darstellt, um auf Probleme mit dem Cache aufmerksam zu machen. Lockst du, wenn du glaubst, dass die Dose verschwunden ist, ein DNF oder nimmst du da auch Kontakt zum Owner auf? Oder ja, du hast ja gesagt, du lockst kein NM und kein NA. Wie machst du das dann?
Ja, zuerst mal in der letzten Sendung habe ich ja dazugelernt und werde auch sicherlich NM und NA dosiert einsetzen. Das leuchtet mir ein, auch von den Kommentaren, was man so gelesen hat. Nee, wenn ich die Dose nicht finde, logge ich DNF, weil ich weiß nicht, ob sie wirklich weg ist. Also das ist einfach zu oft passiert das. Ich habe selber bei zwei Caches in München, da kriege ich jede Woche NM oder Dose garantiert weg. Und da es auf meinem Weg zur Arbeit liegt, gehe ich dann doch wieder vorbei und alles liegt da, wo es sein soll. Das ist halt ein bisschen schwerer, dieser Cache. Die schreiben aber dann auch, ist ganz sicher weg, also hundertprozentig weg, ist aber nicht weg, ist da, sie haben halt nur den Trick nicht kapiert. Also von daher würde ich sagen DNF erstmal und dann,
wenn schon mehrere ein DNF gelockt haben?
Dann wäre es an der Zeit, wer schreibt denn das? Das ist doch auch beim Kocherreiter, ist es auch so in der Richtung, ne? Wenn da wirklich mal 4, 5, 6 DNFs da sind, dann könnte man schon mal nach NM fragen, damit der Owner mal guckt, ob da was ist.
Ja,
oder
der
ob da nichts mehr ist. Ne?
Ja, der Kocherreiter schreibt zu dem Thema sogar ganz klare Linien. Das fand ich sehr, sehr interessant. Er meint, er sei inzwischen schmerzbefreit und lockt ein DNF, wenn er nichts findet. Sind schon 3 DNF gelockt, lockt er NM und ist schon ein NM gelockt, auf den der Owner nicht reagiert hat, lockt er NA. Das sind, wie ich finde, klare Linien und ja. Das ist eine schöne Sache, dass er da dieses System verwendet, weil bei mir ist das immer so eine Bauchsache und eine Bauchsache ist ja nicht immer gleich fair. Das finde ich gut, dass er da so rigoros durchgreift.
Ja, es hat mir auch ganz gut gefallen und auch der Satz, der drunter ist, lest es mal ganz kurz, warum er das macht. Er möchte Geocache suchen und finden, hat auch keine Lust, seine kostbare Freizeit bei schlecht gewarteten Caches zu vergeuden oder versiffte und unbeschreibbare Logbücher zu finden. Dieser Geomüll muss weg. Ja.
Ja, da hat er durchaus recht.
Ja, kann man so unterschreiben, finde ich.
Ja. Ja, und dann hat noch der Yoshi92 einen Kommentar hinterlassen, jetzt nicht zu dem letzten Thema, das wir besprochen haben, aber er möchte sich noch einmal für das nette Interview mit ihm zum Prison Break Nachtcache bedanken, das Susi geführt hat. Der Nachtcache ist jetzt fast 3 Monate online und wurde mit vielen tollen Logs und Schleifen versehen. Und dafür möchte er sich auch bei allen Cachern bedanken. Außerdem hat er uns in seinem Kommentar mitgeteilt, dass wir ja auch inzwischen früher losziehen können, weil ja die Tage inzwischen wesentlich kürzer sind. Ja, und wir zwei werden das dann auch machen, denke ich mal. Wir haben schon einen Termin ausgemacht und werden dann zu viert losmarschieren und uns dieses Meisterwerk dann mal persönlich anschauen. Ich denke mal, du freust dich da schon genauso doll drauf wie ich, oder?
Ich freue mich da schon absolut riesig drauf. Ich hoffe echt, dass es dann auch einigermaßen trocken bleibt, dass man es dann auch machen kann und dass unser Termin klappt. Aber wir haben einen Plan und schauen halt, dass wir es vor dem Winter noch schaffen. Denn wenn ich das richtig mitgekriegt habe, im Winter wird wahrscheinlich zugemacht, oder?
Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, nein.
Ich meine, ich hätte irgendwas gelesen, hoffentlich verwechsel ich es nicht, aber könnte sein.
Aber wir haben uns ja schon in den Terminkalender eingetragen,
ja.
Der Termin ist ja fix, das ist ja schon bestätigt, denke ich.
Genau, und die Terminkalender, also die sind jetzt auch angepasst an die früheren Dunkelzeiten. Dann kommt ja jetzt auch nochmal irgendwann dann die Winterzeit. Aber wir gehen noch in der Sommerzeit und das haben die eigentlich ganz schön gemacht, dass sie da jeweils passende Zeiten angeben und da ist ja auch dann, ich glaube, bei Vollmond oder so kannst du gar keinen Terminkalendereintrag machen. Sehr schön gemacht alles.
Ja, dann bin ich schon sehr gespannt drauf, was wir da erleben. Ja, dann haben wir noch einen Audiokommentar bekommen oder besser gesagt eine Audioeinspielung wieder von unserer lieben Susi. Und das soll dann auch zu unserem heutigen Thema überleiten. Ich würde sagen, den kannst du gleich mal einspielen.
Kann ich, aber ich habe hier noch was gefunden, was du
was?
Jetzt nicht hast. Und zwar wieder mal in einem Log-Eintrag. Das ist doch schön, schön. Ich hatte das schon mal.
Okay.
Und zwar geht es um, das ist jetzt also auch wirklich Zufall, also es ist auch ein Geocache der Boa-Familie. Und da hatten wir doch berichtet, oder das war einer meiner Cache-Tipps, dass dort oben, dass die schöne Caches legen. Und jemand hat unsere Sendung gehört und ist da hingegangen. Der Cache selber ist das Schild oder S Child in Time, ja, dieser Deep Purple Song. Und da steht im Log drin, Feiertag, schönes Wetter, was tun? So habe ich für mich gedacht, dann schauen wir doch mal, was die Boa-Familie alles so kann, außer rasende Reporterin. Spielen. Ich weiß, es ist nur ein Teil der Boa-Familie. Bereits durch das Hören von Podcasts mitbekommen, dass es in Apfeltrach schöne Bastelarbeiten geben soll. Hierfür ein Dank an Dottigross und Oboman. Genau, das ist also der Teil, wo wir vorkommen in einem Log. Finde ich sehr schön.
Das ist ja auch mal ganz nett, ja.
Gell?
Hätte ich aber jetzt ohne dich gar nicht mitbekommen. Schade.
Nee. Also da ich diese Cache ja sehr gern mag und ich meine, die Susi hat mich drauf gestupst dann auch und dann habe ich das rausgesucht.
Sehr schön.
Ja gut.
Das freut mich.
Wie du schon gesagt hast, die Susi hat uns was geschickt. Das spielen wir jetzt am Anfang ein, weil das dann zum ersten Thema überleitet. Und da brauchen wir jetzt gar nicht mehr dazu sagen, weil das erklärt sich dann von selbst. Technischer Hinweis noch, der Susi ist am Ende die Batterie ausgegangen. Eieiei, was für ein Reporterfehler. Naja. Ging halt nicht anders. Das heißt, es tut ihr leid, sie konnte sich nicht verabschieden und ich habe die Datei am Ende einfach ausgeblendet, nur damit ihr wisst, warum das so ist. Dann kann ich loslegen?
Ja, leg los.
Und hier kommt die rasende Reporterin Susi.
Die rasende Reporterin Susi meldet sich von der T5 Schnupperstunde in Bad Wörishofen. Wir sind hier an der Location, die am Ende von Wörishofen ist. Und es stehen richtig schöne alte Bäume hier und ein ganz bunteres Grüppchen Geocacher. Überall hängen Seile von den Bäumen runter. Hier und da hängt einer im Baum. Also sieht richtig bunt und toll aus. Ich habe jetzt hier ein paar Kescher stehen. Du bist wer?
Fossibär.
Mhm. Und du?
Hab hier.
Und hier heute zum Klettern aufgetaucht.
Ja, um sich das Ganze mal wieder anzuschauen. Ich bin vor 10 Jahren das letzte Mal geklettert und dementsprechend draußen. Das
heißt,
das Ganze anschauen, wie geht, ausprobieren.
Du stehst hier neben mir mit dem Gurt. Das heißt also, du warst auch schon oben. Oh, danke, ich kriege hier Blumen.
Ich war jetzt schon auf 2 Bäumen oben. Das ist mein zweiter Tag, wo ich das versucht habe. Macht Spaß, muss es häufiger probieren, habe noch keine Ausrüstung und hier kann man es mal testen.
Ja, das stimmt, ja. Wie hoch bist du gekommen? Was so vom Gefühl her? Vom Gefühl her 5 Meter, oder? 10?
Der Baum?
Der ist ungefähr?
Keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht schätzen.
Wie hoch wird das sein? 6 Meter?
7 Meter? 10, keine Ahnung.
Ja. 10 sind es.
Ich weiß es nicht.
7?
Ich weiß es nicht.
Ja, so 7 Meter werden es schon sein. Das ist schon ganz schön hoch. Und nicht schwindelig geworden?
Bei der Höhe nicht, das Logbuch ist zu hoch.
Das Logbuch ist zu hoch. Wenn da das nächste Mal einer hochgeht, dann sollten wir einfach fragen, ob es ihm vielleicht runterfällt.
Genau, das wäre doch nicht.
Oh nee, das ist festgebunden, guck mal. Sieht schlecht aus für dich.
Ja, aber das ist doch sicher ein Zettel, den kriegt man doch sicher da raus.
Das probierst du jetzt einfach mal aus.
Genau.
Du bist quasi heute Muggel.
Ja.
Du bist Muggel.
Ich bin ein Muggel.
Also ich habe hier einen Muggel neben mir stehen, genau. Die sich gerade ganz mutig in das Seil des Logbuchs einbindet. Das also schon gewaltig hoch ist.
Ungefähr 20 Meter.
Wie hoch ist das ungefähr?
20 ungefähr.
20? Ungefähr. Mein Gott, da kommt höher. Einer mit dem Kopf nach
habe
unten runter.
Das macht voll Spaß, aber mir ist der Gott zu groß.
Und du traust dich jetzt da hoch oder du versuchst es?
Ich versuch's. Also ich würde schon ganz gerne nach oben hinkommen, aber ich weiß nicht, ob ich es vom Kraft her schaffe. Also ich versuch's einfach mal. Ja.
Bist du vorher schon mal geklettert?
Nee, also so jetzt noch nie. Ich war einmal an einer Steinwand, aber das war was ganz anderes.
Mhm. Und vom Gefühl her macht dir das nichts? So nur das Seil?
Naja, das ist... Ob man jetzt 1 Meter am Seil hängt oder 50 Meter am Seil hängt, ist gerade egal.
Na, dann wünsche ich dir jetzt mal viel Erfolg. Ich werde mal zuschauen. Danke
okay.
dir.
Danke, Clara.
So, du bist hier gerade kopfmäßig den Baum runtergekommen. Du bist wer?
Von Mokesh, Christian.
Mhm. Und du bist?
Wildkatze MN.
Und du siehst jetzt schon so aus, als ob du öfter mal kletterst.
Ja, doch, ja, schon ab und zu.
Und wie hoch war das jetzt?
Ich glaube, der erste ist 2 Meter höher als der andere, so müssten es 20,9 Meter sein.
Oh,
und ich kann es nochmal messen.
Okay, du hast ja gar keine Probleme jetzt da rauf,
nee,
runter.
Gar nicht.
Gar nicht?
Nee, macht Spaß.
Beim Klettern nur beim Geocachen oder sonst auch?
Durchs Geocachen findet man halt viele tolle Bäume, auf die man hochklettern kann. Mhm. Sonst wird es schwierig, aber...
Und schon mal einen Kurs gemacht oder sowas? Oder einfach...
Ich habe mal einen Tageskurs gemacht, ja. Mhm. So den Geocacher-Tageskurs beim Freeworker letztes Jahr.
Ah, oh, cool.
Ja, toll. Ganz witzig.
Ja. Und hier jetzt ein bisschen was anderes dazugelernt? Oder was gesehen?
Bis
was
jetzt
man...
noch nicht, aber ich bin da drüben noch so halbwegs am Zuschauen. Vielleicht lerne ich da noch was.
Okay, ja, dann gehe ich mal rüber zu den Jungs und... Der da oben lebt schon noch, oder? Der bewegt sich irgendwie gar nicht mehr.
Ja, der hängt da ein bisschen.
Okay, danke euch.
Was ist das hinter?
Also ich stehe jetzt vor einem riesengroßen alten Baum, eine Eiche, so wie es ausschaut. Ich weiß nicht, wie viele Seile da eingebunden sind. Also das sind 1, 2, 3, also so 6, 7 Seile sind da locker eingebunden. Im Baum befinden sich ungefähr 4, 5 Personen. Der Mutmann Tim macht hier irgendeinen Quertreiber, der wandert auf irgendeinen Ast hinaus.
Sag mich unbequem.
Es scheint nicht sehr bequem zu sein, wir hörten bis hier fluchen. Also es sieht ganz, ganz spannend aus.
Nein.
So, jetzt habe ich den Owner erwischt.
Scheiße.
Der Owner ist wer?
Der Daniel, Team Dust.
Team Dust. Wie kommt man auf so eine Idee, sowas zu machen?
Ich war schon auf vielen Events, Biergarten-Events in Kaufbeuren, auch selber veranstaltet, bei mir in der Wirtschaft ein Event gehabt. Aber einfach, auch wenn man jetzt selber als Cacher unterwegs ist, man sucht schön die Bodendosen und man weiß, es ist auch noch T5-Materie vorhanden. Man hat aber die Ausrüstung nicht dafür und weiß nur nicht, ob das wirklich was für einen ist. Dann schaut man sich's am liebsten mal an. Und wo gibt es dann die Möglichkeit, großartig anzuschauen? Ich kann jetzt auf Gilching fahren, in Baumkletterschule und kann einen Kurs mitmachen für 150 Euro. Oder ich veranstalte so ein Event, wo einfach schon ein paar Leute da sind, die Erfahrung haben. Und jeder, der noch keine Erfahrung hat, herkommen kann, anschauen, ausprobieren, selber machen. So lerne ich auch am besten.
Das ist allerdings wahr. Die Location ist ja wirklich absolut toll.
Ja.
Vorher schon gekannt und gesehen, Mensch, das bietet sich an, oder?
Wir sind im April auf Wörthershofen gezogen, haben somit unsere komplette Homebase verlagert und dann war eigentlich so im Hinterkopf, es muss einfach mal irgendwo ein T5-Event stattfinden. Wir wussten nur noch nicht wo und dann habe ich einfach, muss ich zugeben, Satellitenbilder ausgekundschaftet und habe geschaut, wo sind Baumgruppen. Und dementsprechend sind wir dann hingefahren. Und das hat mir am besten gefallen, weil es einfach eine schöne, kleine, nette Parkanlage ist. Sie ist nicht zu weit außen abgelegen, es kommt jeder eigentlich hin. Und es sind schöne Bäume und viele verschiedene Höhenmöglichkeiten zum Einbau, Ausbau, alles Mögliche da. Und
ja, man sieht es ja hier, in dem einen Baum sind jetzt fünf Personen, die sich jetzt nicht die sich nicht mal irgendwie im Weg umgehen. Also der Baum würde echt noch einiges vertragen.
Ja.
Fragt sich nur, ob der Ast den Tim hält. Aber er hat ja noch
eine Sicherung. Wir hatten ja schon gerade jemanden, der gemeint hatte, wir haben Langeweile und wir möchten zu ihm kommen und seine Hecke stutzen. Die sei schon auf 3,50 Meter.
Oh, okay.
Ja, das heißt, hatte ihr gemeint, es sei
fahrt hier gleich Aufträge noch ein?
Ja, das hatten wir eigentlich nicht vor. Der Tim hat dann nur gemeint, ein anderer Cacher ist schon weiter oben und weiter draußen wie er. Der soll doch diesen Auftrag annehmen. Der Tim hat dann doch lieber Respekt vor einer 3,50er Hecke als vor einem 20 Meter Baum.
Ja, wahrscheinlich ist das auch viel.
Ja, eine ganz illustre Runde. Mal was Neues, oder? T5-Event?
Ja, warst du schon mal auf einem?
Nee, also ich bin kein T5-Kletterer. Das heißt, ich rede heute wieder über ein Thema, wo ich selbst noch nicht oben war. Ich war aber schon mal dabei. Ich weiß, worum es geht. Und das gefällt mir aber jetzt hier dieser Bericht. Also ich finde, wenn man klettert, dann muss man es also unbedingt richtig lernen, mindestens.
Und das hat das jetzt bei dir die Lust geweckt, das mal auszuprobieren?
Ganz ehrlich, ja. Naja. Also vor der Sendung hatte ich ganz klar, nee, also Baumklettern, T5, nein. Ist mir zu gefährlich, möchte nicht runterfallen, wenn ich da höre, 20 Meter und so weiter. Als Jugendlicher habe ich das allerdings mal gemacht. Ein Freund von mir, der hat mich mit Seil auf den Baum raufgenommen. Er selber war ausgebildeter Alpinkletterer und hat mir das auch ein bisschen gezeigt. Aber da waren wir so, was weiß ich, 14, 15. Seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Ich weiß, dass es damals Spaß gemacht hat. Jetzt habe ich halt Respekt, wenn ich da hochgucke und denke mir, wenn ich da diese Pilotleine hochballere, und das rutscht dann da drüber und zieht es dann runter. Wie kann ich wissen, dass das wirklich fest ist da oben? Oder nicht, dass ich dann auf halbem Weg plötzlich rutscht das Seil vielleicht seitlich einen Ast runter oder so. Das sind Fragen, die bei mir noch offen sind. Deswegen habe ich bisher da Respekt davor gehabt. Aber vielleicht lernt man das bei so einem Event, wenn man wieder eins ist.
Also du würdest zu so einem Event hingehen und auch da genügend Vertrauen haben, dass du das Richtige lernst. Also du würdest auch sagen, ich muss nicht unbedingt einen professionellen Kurs haben. Wir haben ja gerade eben Gespräch gehört, da gibt es Kurse für 150 € pro Tag, wo man sich in professionelle Hände begibt. Du würdest also auch nicht unbedingt so einen Kurs suchen?
Schon aus finanziellen Gründen nicht. Das wäre mir jetzt eher auch zu teuer. Oder? Es ist bestimmt wert. Also wer einen guten Kurs macht, egal ob man jetzt ein Motorradtraining oder einen Baumkletterkurs macht, das ist schon klar. Aber ich habe jetzt hier zufälligerweise auch zwei Leute erkannt, die ich vom Cachen zumindest weitläufig kenne. Das ist der Mudman Tim, der sehr viel klettert, und der Owner selber vom Team Dust, der mir also auch schon öfters begegnet ist und den ich von Events kenne. Und ich glaube, das würde ich mir schon zutrauen oder denen zutrauen, dass sie mir das so zeigen, dass das Hand und Fuß hat. Wie gesagt, dann hat man eben so Fragen, wie kann ich denn wissen, ob das da oben wirklich richtig fest ist? 20 Meter ist doch weit, das kann man das gut genug sehen? Oder gibt es da ein Restrisiko? Ich weiß es nicht. Das wäre meine größte Sorge. Wenn dann alles fest ist, dann habe ich, also vor dem Seil und so, habe ich keine Angst. Das hält, das ist ganz klar. Ich habe Angst vor dem Baum. Also der Ast, hält der oder rutscht das Seil nicht vielleicht seitlich vom Ast runter irgendwie? Ist es glitschig da oben?
Ich habe mal vor längerer Zeit mit einem Geocacher, der uns allen sehr bekannt ist, den ich durch Zufall getroffen habe. Nee, ich nenne jetzt keine Namen. Habe ich mal darüber gesprochen, über dieses Thema. Er ist also auch ein großer Kletterer und er hat gemeint, dass er diese Sorge ein bisschen trägt, dass die Leute an Bäume rangehen, ohne genau zu wissen, was sie da eigentlich tun. Es soll also auch Bäume geben, die zu einer gewissen Jahreszeit ihr Wasser zurückfahren und in die Erde wieder zurückpumpen. Und dadurch der Baum sehr morsch wird und man das eben von außen nicht sieht, weil es eigentlich ein Baum ist. Ich weiß nicht mehr, was es war. War es eine Ulme oder irgendwas? Er hat das noch gesagt. Man sieht es von außen nicht. Der Baum sieht relativ kräftig noch aus und man merkt es auch nicht, wenn man sich dran hebt oder so. Aber er würde eben dann die Kraft verlieren und würde sehr leicht brechen. Und da habe ich mir damals ziemlich aufgehorcht und habe mir gedacht, oh holla, wer soll mir das erzählen? Das erzählt mir ja keiner, der vielleicht schon seit 5 Jahren casht und Bäume beklettert, nur weil er eine Kletterausrüstung hat. Sowas erfahre ich ja eigentlich in einem professionellen Kurs. Und da hatte ich mir dann eher vorgenommen, wenn man sowas mal macht, wirklich in sichere Hände zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Mich reizt es im Moment auch nicht, aber ich glaube, ich würde dann eher die professionelle Schiene bevorzugen.
Also ich denke, dass man da auf jeden Fall lernt oder lernen sollte, so ein Thema, was du angesprochen hast, wie gut ist der Baum beieinander, dass man das mit einem gewissen Baum- oder Waldblick, den man ja lernen kann, auch unten am Stamm an einem Referenzast, an irgendetwas ablesen kann, ob das jetzt alles noch stabil ist oder ob, wie du sagst, der Baum da zurückfährt, ob der morsch ist, ob der krank ist, ob der, was weiß ich, Pilze hat, irgendwas, was den Baum instabil macht.
Genau.
Also das müsste man,
es gibt ja noch andere Möglichkeiten, einen T5er zu machen, zum Beispiel in die Berge zu gehen und an den Felsen ran. Und da kenne ich zum Beispiel auch sehr viele, die oft in den Bergen sind und die sehen schon von Weitem, wo ein Stein nicht so stabil ist und wo man sicher gehen kann. Und ich würde das jetzt als Laie auch nicht sehen. Also ich weiß es nicht. Ich würde mich lieber in sichere Hände begeben.
Ja, und das muss ja dann auch nicht immer der Baum sein. Also T5, irgendwie habe ich das Gefühl, da blinkt bei uns hauptsächlich Baumklettern auf. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass, also bei uns in der näheren Umgebung Kaufbeuren sind jetzt wieder auch etliche T5-Baum, ganze Runden aufgetaucht. Das liegt eben daran, dass
Habt ihr keine Steinbrüche und sowas?
Steinbrüche nicht. Was wir zum Beispiel haben, das steht auch immer noch aus, das würde ich dann tatsächlich mal machen. Wir haben mitten in Kaufbeuren eine Metallbrücke, die über die Wehrtacht drüber geht. Mhm. Und da ist ein riesiger Metalltragbügel, also der ist bestimmt auch 10, 15 Meter hoch. Und von dort aus gehen dann Seile schräg runter, die dann diese Brücke halten. Das hat so eine Konstruktion. Und oben an diesem Bügel, wenn man da dran vorbeigeht, kann man den Paddling hängen sehen. Und da schmeißen die Leute dann eben das Seil über diesen Bügel und klettern eben rauf. Das dürfte auf jeden Fall halten. Ja. Nur eine Frage der Muggel. Da kommt immer jemand vorbei, da zieht man eine orange Jacke an und sagt, wir machen hier Wartung und dann gehen die weiter. Also das habe ich gehört, aber noch nicht gemacht. Das würde ich dann aber sowas als erstes mal machen.
Stimmt, Brücken waren früher sehr beliebt, aber das ist inzwischen bei uns auch ziemlich zurückgegangen, weil eben das immer sehr auffallend war und dann halt auch mal die Polizei gekommen ist oder irgendjemand von der Verkehrssicherheit und gesagt hat, das geht so nicht, da könnt ihr nicht runter. Aber das hat, glaube ich, das ist zurückgegangen, das mit den Brücken. Also ich sehe es nicht mehr so oft.
Wahrscheinlich wegen der Probleme. Thema Polizei haben wir ja schon ausführlich behandelt. Kommt auch immer wieder vor, auch in anderen Foren und so. Ich lese es im Facebook immer wieder mal, das Polizeithema. Aber zurück zum T5. Wie gesagt, das würde ich tun, wenn das, wo ich das Seil hinschmeiße, augenscheinlich wirklich absolut stabil erstmal ist. Vielleicht gibt es auch noch andere Locations als Brücken. Also es gibt ja T5 auch, wo man irgendwo hochgeht, oben fest schnürt, das auch nochmal prüfen kann und sich dann abseilt. Das würde ich auch gerne machen, ja. Mhm. Also irgendwo im Wald, wo dann, wir haben doch viel so Stellen, wo also so riesige Eiszeitgletscher, Felsen mitten in der Gegend stehen, wo man dann also über den Wald rechts oder links rauf klettern kann oder gehen kann und dann oben wirklich am Fuß eines Baumes das Seil ordentlich festmachen kann, dann kann man sich nochmal vergewissern, ob das alles passt. Und dann von da aus geht's runter. Irgendwo in der Mitte hängt dann die Dose im Gestein und dann ganz runter und dann bist du unten. Das war's. Also sowas, ich glaube, das wird mir am meisten Spaß machen. Aber dieses Hochschießen auf den Baum, das ist mir suspekt.
Wir haben mal in München an einem alten Bahndamm, da fuhr garantiert kein Zug mehr, das muss eine U-Bahn-Strecke gewesen sein oder so, da waren dann noch in gewissen Abständen so Metall, was war das? Man müssen irgendwie die Stromleitung entlang gegangen sein oder sowas. Also die waren auch relativ hoch und dort konnte man auch hochklettern. Die waren allerdings auch schon so durchgerostet, dass ich mir da auch so die Gedanken gemacht habe, ob das noch sicher ist. Man hat es von außen nicht gesehen, man wäre also nicht beobachtet worden, aber ich fand mit diesem ganzen Rost, das wäre mir zu gefährlich gewesen. Lost Places gibt es auch immer wieder welche, ja, die T5 haben und wo es dann kompliziert wird, wo es irgendwo auf dem Dach hochgeht, wo das Dach dann schon morsch ist und vielleicht man durchkrachen kann. Hatten wir in Kempten ja auch eine Zeit lang. Ja, es gibt viele T5, aber wie siehst du das mit der Sicherheit? Wie weit kann das ein Geocacher einschätzen, ob das gefährlich ist oder nicht?
Ja, muss er selber wissen, das ist ja ganz klar. Das ist ja nicht nur beim T5-Klettern, man kommt auch zu Fuß möglicherweise mal in brenzlige Situationen, wo man halt schon gut überlegen muss, passt das noch oder passt das nicht? Eigentlich ein Ding auch des alltäglichen Lebens, renne ich noch über die Straße oder nicht? Das ist eigentlich fast ähnlich, ne? 100% sicher ist man nie. Aber meine Frage wäre jetzt erstmal, weil wir da ja auch öfters, hört man jetzt auch von Grenzbereichen der Definition, was ist denn T5? Wie würdest du das definieren?
Ja, eigentlich heißt der T5, sobald man einen Hilfsgegenstand braucht, aber das ist ja auch sehr, sehr schwammig. Mhm. Wenn ich jetzt eine ausziehbare Leiter verwende, würde ich sagen, das ist maximal ein 4 oder 4,5er, je nachdem, wie zugänglich das Gebiet ist. Und sobald man eine Kletterausrüstung braucht oder einen Gegenstand, den man eben nicht so einfach bekommt, dann würde ich auf T5 tippen. Denn wir haben schon mal, wir haben drei T5er, an einen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber der andere ist, den haben wir wo haben wir den gemacht? Neusiedlersee, am Neusiedlersee. Das war eine größere Runde, ich glaube so 18 oder 24 Dosen, kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Und der Bonus war dann der T5, und zwar ein 5-5er. Das Schwierige war daran, du musstest in den regulären Dosen die Koordinaten für die letzte Dose finden. Das war eben die Difficult 5. Und Terrain 5 war dann, du musstest mit entweder schwimmend oder mit einem Boot auf eine Insel im See fahren. Und wir waren dann so so fix und haben dann natürlich ein Elektroboot genommen. Aber das war zum Beispiel ein T5er, den wir gemacht haben. Mhm. Und ich finde das berechtigt, weil der Aufwand doch relativ groß ist, um da ranzukommen.
Also du hast jetzt was gesagt, auch zum Thema Leitern. Meines Wissens, also die T5er, die ich schon gemacht habe, das waren Leitercaches. Mhm. Mhm. Weil einfach ohne dieses Hilfsmittel komme ich da nicht hoch. Zum Beispiel an einer ganz hohen Betonmauer und oben in der Ritze liegt der Cache drin. Ohne Leiter einfach absolut nicht machbar. Und das finde ich ganz klar T5. Das finde ich sogar fast klarer T5, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast. Im Wasser. Na? Also im Wasser, schwimmen oder Boot. Mit Betonung auf oder. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in Kaufbeuren haben wir einen T5er. Wie heißt der See? Ist der Bärensee, glaube ich. T5, da geht es mit dem Schlauchboot auf so eine kleine Insel rüber. Habe ich jetzt auch noch keine Zeit gehabt, das zu machen. Bin mir aber sicher, dass die Strecke nicht so groß ist, dass man da nicht auch schwimmen könnte. Es ist hier auch Swimming als Attribute zum Beispiel angegeben und Boat required. Aber eigentlich könnte man es schwimmen, dann wäre es ja wieder nicht T5. Bei uns am Elbsee gibt es auch was, da kann man hinschwimmen. Das ist 4,5. Die meisten fahren mit dem Boot hin, aber es geht mit Schwimmen.
Die Anstrengung zählt ja auch. Schau, wir haben ja einige Caches, zum Beispiel den Cache, jetzt müsste ich gerade mal spicken, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Ja, Graz, Monaco, da wanderst du ja, wenn ich mich nicht irre, 2000 Kilometer zu Fuß, genau, 100.000 Aufstiegsmeter, mehr als 100 Tage unterwegs. Würdest du sagen, das ist kein T5er?
T5 ist ja nicht nur auf Hilfsmittel begrenzt, sondern eben auch auf solche Anstrengungen, wie du es gesagt hast. Das ist schon richtig.
Ja, aber jetzt zum Beispiel schwimmen zu einer Insel kann ja durchaus anstrengend sein.
Ja, und da haben wir jetzt die Grenzbereiche. Das am Elbsee ist, ja, das ist jetzt keine super sportliche Geschichte, aber ich brauche da so 10 Minuten, Viertelstunde, um dahin zu schwimmen. 4,5. Dieses Nessies Homebase ist, glaube ich, kürzer, ist T5. Weil es natürlich schick ist, da mit einem Schlauchboot rüber zu paddeln, aber ich glaube, man müsste das nicht unbedingt. Mhm. Also wenn es jetzt um Wasserstrecken geht, die mehrere Kilometer, also wirklich mehrere Kilometer zurückzulegen sind mit dem Boot, dann finde ich, dann geht es ohne Boot wohl nicht mehr, wenn wir jetzt mal absolute Ausnahmeschwimmer nehmen. Aber was kann unser Eins schwimmen? 500 Meter, 800 Meter, 1000 Meter? Ich bin kein Dollarschwimmer, aber wenn es sein muss, schaffe ich das schon. Brauche ich kein Boot, ist es nicht T5. Und beim Klettern ist dasselbe. Es gibt auch Bäume, wo die Äste wirklich so toll gewachsen sind, da kannst du wie auf einer Leiter wunderbar hochklettern. Problem ist nur, das ist 20 Meter hoch, 25 Meter hoch. Du begibst dich dann letztlich sogar in Lebensgefahr, würde ich mal sagen. Aber eigentlich brauchst du kein Seil, um da hochzukommen. Eigentlich. Da ist jetzt wieder die Sicherheitsabschätzung die Frage. Aber da wäre es auch bei einem Baum, wo ich nur 3 Meter kletter, wo vielleicht T3 steht. Wenn es mich da runterhaut, kann es mich auch saublöd runterhauen. Da kann ich mich auch ganz doll verletzen.
Ich finde das jetzt gerade bei unserer Diskussion ganz interessant und auch schön, dass wir wirklich die Situation vor Ort betrachten. Es gibt ja auch noch die andere Situation, dass sich viele Geocacher aufregen, dass die Terrainwertung nicht dem wirklichen Umstand angepasst wird, sondern einfach der Matrix und der Statistik. Dass also gerne mal ein 4,5er vergeben wird, weil man ihn eben so wenig findet. Aber wir haben das jetzt wirklich so beleuchtet, was finden wir denn vor und worauf müssen wir uns einstellen, wenn wir dort zu dem Cache hingehen. Was hältst du denn von so Events, die mit irgendwelchen hohen Terrainwertungen behaftet sind, obwohl das gar nicht so ist?
Ja, über die Statistiken und so weiter haben wir ja auch schon gesprochen. Ich gehe jetzt einfach mal vom Cachen aus einfach nach den Regeln. Und wenn Leute meinen, sie müssen da irgendwas hinbiegen mit Tricks und mit Events oder mit verkehrten Wertungen für irgendwelche Matrix. Also ich habe noch keine Matrix gesehen von niemand, wo ich drauf geguckt habe und habe gesehen, wow, der hat sie alle geschafft und ich bin jetzt so begeistert. Also überhaupt nicht. Gar nicht. Und von daher würde ich das auch nicht weiter ernst nehmen, sondern ich würde mich freuen, wenn einfach dieses D und T, heute sind wir bei T, D können wir ja wann mal anders machen, einfach anständig gesetzt wird. Aber ich glaube, in unserer Diskussion kommt schon raus, selbst wenn man sich noch so bemüht, man kann das immer so sehen oder auch anders sehen. Ne?
Hattest du schon den Fall, dass dich irgendjemand angeschrieben hat und gesagt hat, das war doch nie und nimmer ein 3,5er oder vielleicht im Log irgendwas geschrieben hat, das war doch kein 2er, das wäre in meinen Augen ein 4er gewesen oder so. Hattest du sowas?
Ja, noch viel weiter unten. Da geht es um die Frage 1 oder 1,5, also Rollstuhl oder nicht Rollstuhl. Und ich war der Meinung, aber das ist halt zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelegt habe, war ich ganz fester Meinung, der Boden ist so fest und auch schön kurz, da kann ein Rollstuhl auch diesen einen Meter, es ist wirklich nur einen Meter, da reinrollern, sich runterlangen und die Dose ist also ganz leicht zu heben. Und natürlich, manchmal ist es da nass, manchmal regnet es, manchmal wachsen da Brennnesseln, dann ist es wahrscheinlich mit dem Rollstuhl nicht mehr so praktisch machbar. Und da kam dann eben schon die Frage, hey, das ist doch kein Einser, das ist doch ein 1,5er.
Ja, aber war das ein Rollifahrer oder war das irgendein Cacher?
Nee.
Ja,
eben. Das höre ich nämlich sehr selten. Da würde ich auch gerne mal mehr erfahren. Gibt's die? Wo sind die Rollstuhlfahrer? Ja. Welche Erfahrungen die haben? Ja, da müsste man echt mal forschen. Das wäre doch mal ein Ding.
Ja, das möchte ich auch mal.
Weil wir reden uns den Kopf heiß, Rollstuhl hin oder her, was ich absolut berechtigt finde. Klar, finde ich gut, dass sowas beachtet wird. Mich interessiert jetzt die Realität. Oh, da haben wir was. Da gehe ich mal suchen.
Ja,
vielleicht
genau.
Vielleicht habe ich Glück.
Ja, das wäre nämlich wirklich mal interessant und aus der Sichtweise eines Rollifahrers, der dann wirklich sagen kann, wo die Probleme eigentlich liegen. Da wird immer diskutiert und mit dem Reviewer hin und her gestritten, aber man weiß gar nicht, ob da draußen so viele Rollifahrer sind und die das dann auch für uns vielleicht mal beurteilen können.
Also ich kenne Rollifahrer, aber ich kenne jetzt noch keine Rollifahrer, fahrenden Geocacher, oder? Weiß ich es nicht. Das müsste ich echt mal, da setze ich als erstes an. Oder vielleicht kennt der dann jemanden und sagt, ja, ein Freund von mir macht das, ich mach's nicht, aber frag mal den, vielleicht habe ich Glück. Das wäre mal eine Sache.
Ja, aber wir sind uns sicherlich einig, dass T5er auch viele Gefahren bergen können. Und ich würde sagen, ich leite mal auch zu einem anderen Thema über. Ich habe es diese Woche vertwittert. Es kam diese Woche auf dem ZDF ein kleiner Bericht in der Sendung Terra Express. Und in diesem Bericht ging es darum, dass eine Frau, die diabeteskrank war, sich ein wenig verschätzt hat und auf eine Wanderung begeben hat, ein Multi absolvieren wollte und dann eben auf dem Rückweg nicht mehr zurückgefunden hat. Und in dem Bericht wird dann eben ziemlich krass, wie ich finde, dargestellt, wie die Frau da eben in Not gerät, auch teilweise den Handyempfang verliert und nur ganz knapp ihre Helfer, also die Polizei, anrufen kann und sich dann ein großer Trupp auf den Weg macht, um sie zu finden. Es wurde dann angeblich auch ein Geocacher eingeschaltet, der dann der Polizei beigestanden hat und der Polizei erklärt hat, wie man Koordinaten in Google eingibt. Und ja, ich werde das Ganze mal verlinken. Ich glaube, bis kommenden Samstag ist das Ganze noch online. Und du hast gesagt, du vermutest, dass es dann hinterher auf YouTube zu finden ist.
Ja, also in der Mediathek ist es ja immer 7 Tage. Und ich habe es auch schon in YouTube gesucht, noch nicht gefunden, habe aber festgestellt, dass unheimlich viele Terra Express Berichte in YouTube sind. Von daher gehe ich davon aus, dass er dann, sobald er aus der Mediathek draußen ist, über kurz oder lang auch da zu sehen sein wird.
Genau, wir werden in den Shownotes auf jeden Fall mal den Link von der Mediathek einstellen und werden dann auch ein paar Suchbegriffe mit eingeben, damit ihr das dann vielleicht hinterher auch wiederfinden könnt. Ich fand den, du hast ihn ja auch gesehen, den Bericht, den sehr, sehr reißerisch. Wie hast du ihn aufgefasst?
Also bevor wir jetzt mit eventuell erhobenen Zeigefinger kommen, also ich bin da geneigt, mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, muss man aber auch sagen, also wir kennen diese Frau nicht und ob das sich wirklich alles ganz genau so zugetragen hat, wie in dem Bericht, oder ob die Frau da doch viel mehr Pech hatte, als berichtet wurde, wissen wir nicht. Na, das ist ja bei jedem Bericht so. Aber also erstens hat die ganze Geschichte meiner Meinung nach mit Geocachen nicht viel zu tun, wird aber so dargestellt. Es ist einfach eine Frau, die sich in den Wald begeben hat. Von dem gefilmten Wald her sah das alles sehr harmlos aus, also T1,5 maximal. Keine Steigung, keine Böschung, keine Steilwand oder irgendwas, ein ganz normaler Spaziergehwald. Die Frau war gehbehindert, das heißt, also hatte Schwierigkeiten zu gehen, hatte einen Hund dabei. Und der Knackpunkt war ja dann eigentlich, also wegen Geocaching ist sie so tief in den Wald reingekommen, hat dann die Dose gefunden, das hat man dann noch gezeigt, eine ganz vorbildliche grüne Dose mit Aufklebern, mit Logbuch, mit Stiften und so weiter und so fort. Und dann wollte sie da weitergehen und dann ging es nicht, weil da irgendwie so ein Moorgelände war. Und dann hieß es, und da konnte sie nicht durch, deswegen musste sie 3 Stunden einen Rückweg antreten. Also ich kenne keinen Wald, wo du 3 Stunden brauchst, um irgendwie wieder vernünftig rauszukommen, wo du irgendwo mal reingegangen bist. Damit geht schon mal los. Also das ist doch, das kann nicht sein. Nicht so, wie dieser Wald da gezeigt worden ist.
Und ich glaube, es wurde auch gesagt, dass sie den gleichen Weg zurückgehen wollte. Und der kann ja auch nicht 3 Stunden dann gedauert haben.
Eben, also mit ihrer kaputten Hüfte ist die nicht 3 Stunden unterwegs gewesen. Sozusagen in der Sackgasse, also es wurde quasi als Sackgasse beschrieben. Sowas kommt natürlich vor, also das kennen wir auch. Ich laufe dann irgendwo lang und plötzlich kommt ein Abgrund und dann sehe ich, oh, hier kannst du nicht runter, ich muss zurück, ich muss einen anderen Weg. Das erleben wir schon, aber doch nicht in Deutschland in Bereichen von 3 Stunden. In den USA kann ich mir das vorstellen, bei uns eher nicht. Also selbst 1 Stunde wäre schon viel. Aber es gibt doch immer, es ist doch kein Zaun drumherum wie auf der Wiesn. Es ist, man kommt doch überall raus.
Vor allem den gleichen Weg wieder raus.
Ja,
das war ja das.
So, dann die nächste Frage, dann ging es um Handy. Also klar, sie war dann 3 Stunden nur mit dem Handy cachen, also offensichtlich keine erfahrene Cacherin, weil sie muss wissen, dass ihr Handy recht schnell leer läuft. Mit einem Garmin wäre sie da besser unterwegs gewesen oder einem ähnlichen Geocaching-Gerät, was einfach viele Stunden hält. Auf jeden Fall hieß es eben, sie hat wenig Akku. Und dann auch noch kein Handyempfang, was im Wald sein kann. Irgendwie muss ihr aber doch gelungen sein, irgendwie einen Notruf abzusetzen, sonst hätten die ja gar nicht gewusst, dass sie Probleme hat. Und da ist jetzt die Frage, wenn sie eine Geocacherin ist, warum schickt sie nicht zum Beispiel per SMS, da brauchst du kein Internet für, die Koordinaten? Das wäre das Erste, was ich machen würde, Koordinaten rausschicken. Hat sie nicht gemacht.
Ich glaube, das hat sie dann irgendwann doch gemacht, weil es hieß ja, die Polizei hat versucht, die Koordinaten im Internet einzugeben und ist dann nicht fündig geworden und hat dann einen Geocacher kontaktiert, der ihnen geholfen hat.
Ja, ich glaube, den Geocacher haben sie gefragt, wo liegen denn da Dosen, bei welcher von diesen Dosen könnte sie sein? Also auch das wäre ja von ihr aus ein Hinweis gewesen, ich liege bei der Dose Vogelgezwitscher oder irgend sowas.
Oder GC-Nummer durchgeben, die es ja hat.
Irgendwas, ja. Also das ist alles irgendwie nicht so ganz schlüssig. Sie haben versucht, das Handy zu orten. Das heißt aber wieder, das Handy muss aber dann wieder Empfang gehabt haben, sonst kannst du es nicht orten. Und Handyortung ist natürlich ungenau. Da kann man nur den nächstgelegenen Sendemasten herausfinden. Mhm. Und wenn sie da Empfang hat, in irgendeiner Art und Weise die Koordinaten rausschicken. Also da braucht man noch nicht mal einen Geocacher dazu. Die gibst du in Google Maps ein, so wie sie ist. Und er zeigt sofort drauf, wo es lang geht. Also da haben sich bei mir Fragen aufgestellt, ob das alles wirklich so war. Mhm. Ja, und der erhobene Zeigefinger, geht die ohne Insulin da los?
Geht sie alleine los?
Alleine? 3 Stunden, wenn sie Geocacherin ist? Also wenn ich auf die Karte gucke und sage, morgen gehe ich da und dahin, möchte gern, 60 Dosen holen. Und das dauert ewig lang, weil das weiß ich, dass das lang dauert. Ganzen Tag, 4 Stunden, 5 Stunden. Und ich habe irgendwas, was ich medizinisch brauche, würde ich das mitnehmen. Das war ja keine Zufallsgelegenheitscacherin, sondern die ist doch gezielt da lang gegangen. So wurde berichtet. Hat aber nichts dabei.
Vielleicht wollte sie aber auch nur ein Multi machen, der nicht länger als 1 Stunde dauert und du weißt, wie das läuft. So ein Multi kann auch mal schnell länger dauern.
Ja, könnte sein, wurde aber jetzt so nicht berichtet. Also das sah eher nach Tradis aus. Gezeigt wurde auch ein Tradi. Naja, das ist die Frage, wie war die Wirklichkeit? Wie stricken die sich den Bericht zusammen? Ich fand's unglücklich. Ich vermute, dass sie viel mehr Pech hatte, als wir es gesehen haben. Das kann nicht sein, dass sie so blind ins Verderben gerannt ist. Das glaube ich einfach nicht. Das muss irgendwie anders gewesen sein.
Jedenfalls wurde das Ganze sehr dramatisch dargestellt. Es ist dann wohl auch noch ein Hubschrauber gestartet mit einer Wärmebildkamera, der dann angeblich auch nichts sehen konnte. Die Feuerwehr wurde auf die Strecke geschickt, Polizei, Suchhund. Also es war da eine ganze Armada an Hilfsleuten unterwegs. Und wie gesagt, mich hat etwas irritiert, dass da ein Geocacher zur Hilfe geholt wurde. Wie der kontaktiert wurde, hätte mich gerne interessiert, was der denn da wirklich leisten konnte oder sollte. Also ich fand das alles ein bisschen sehr seltsam.
Darüber hat man auch gar nichts gesehen, also weder die Person noch vielleicht dann eine geöffnete Groundspeak-Map mit Dosen drauf. Stattdessen zeigen sie eine alte Wanderkarte aus Papier, wo sich also mehrere Beamte drüber stürzen und da irgendwelche Bleistiftstriche zeichnen. Das hat man früher so gemacht. Aber wir sind im digitalen Zeitalter, da guckst du Google Maps, da guckst du OpenStreetMaps oder sonst irgendwas und das wissen Polizei und Feuerwehr. Also so altertümlich sind die doch längst nicht mehr, das wissen wir eigentlich. Und der Geocacher, wie der helfen hätte können, zum Beispiel mit einer Groundspeak-Map aus dieser Gegend, aus diesem Waldgebiet. Und da sind dann vielleicht 4 oder 5 Dosen zu sehen, Tradis. Und dann sagt er so, an eine von diesen 4 oder 5 Dosen muss sie gewesen sein. Das wäre ja schon viel deutlicher Anhaltspunkt. Aber davon hat man gar nichts gesehen.
Ja, es war ein sehr klarer Fokus drauf gesetzt, das Ganze ein bisschen sehr dramatisch darzustellen lassen. Auch von der Kameraführung, die sehr wackelig und in diesem typischen, diese actionreiche Kameraführung gelegt war. Also das fand ich alles ein bisschen sehr übertrieben. Und wie du am Anfang gleich gesagt hast, warum gerade ein Geocacher? Okay, wenn die Situation wirklich so stattgefunden hat, dann kann man es ja auch erwähnen, aber das kann ja jedem passieren. Das kann einem Mountainbiker passieren, der stürzt und ihm sein Rad bricht oder einem ganz normalen Jogger, der über einen Ast stolpert oder irgendwas. Also es war schon sehr, sehr klar der Fokus wieder auf Geocaching gelegt.
Und der Anfang war ja auch irgendwie drollig. Ne? Da sieht man diese rot gekleidete Moderatorin, die also dann zu dem dritten Thema überleitet. Diese Sendung hat 3 Themen, die alle irgendwie mit Wald zu tun hatten. Und dann steht sie dann dort und erzählt also über Geocaching. Dann kommt wieder der übliche Spruch, moderne Schnitzeljagd mit GPS. Finde ich auch nicht gut beschrieben. Schnitzeljagd ist Multi, aber Tradi ist keine Schnitzeljagd. Aber sei es, wie es will, dass sich die Leute was drunter vorstellen können. Und da gab es da so ein Rasenstück hinter ihr. Und da liefen dann zwei so grün gekleidete Hutzelmännchen rum. Und dann, ja, was machten ihr da? Ja, wir suchen einen Schatz. Ach, ihr sucht einen Schatz. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß dabei. Ja, so wurde das gezeigt.
Naja, unterhaltsam.
Ja, ja.
Schön. Ja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen auflösen, wie sie dann schlussendlich gefunden wurde. Mit Hilfe des Geocachers, mit Hilfe der Polizei, mit den Suchhunden haben sie das Ganze eingrenzen können, weil nämlich das Auto der Frau gefunden wurde, das da irgendwo am Straßenrand stand und man dann davon ausgehen konnte, dass sie von dort aus losgelaufen ist. Fand ich auch etwas dubios, weil man weiß ja nicht, wie lange ist sie denn jetzt wirklich gelaufen. Ist sie da losgelaufen, kann jetzt im Umkreis von einer Stunde gewesen sein. Wie schnell läuft die Frau? Wie schnell kam sie voran? Umkreis bedeutet ja wirklich 360 Grad. Also das war alles so, ja, ich weiß es nicht. Mhm. Aber sie wurde jedenfalls gefunden rechtzeitig und hat dann ihr Insulin gekriegt und es ist alles wohl gut ausgegangen.
Na, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass es in echt auch der Frau dann wieder gut geht und dass sie hoffentlich auch Spaß am Geocachen hat, vielleicht dazugelernt hat, wo man hingeht. Vielleicht nochmal das wissen alle, aber wenn man sich allein irgendwo hinbegibt, was fragwürdig sein könnte, wobei dieser Wald ja nun alles andere als fragwürdig war, dann eben Bescheid geben, ich gehe da heute Nachtcachen oder wir klettern in eine Röhre oder wir gehen auf den Baum oder was auch immer. Eigentlich sowieso immer zu zweit, zu dritt, viel besser. Und alleine machen wir das nicht. Ich glaube, das wissen alle, halten sich auch alle dran.
Gut, haben wir noch irgendwas zu einem der Themen? Fällt dir noch was ein? Sonst würde ich zu unseren Cache-Tipps überleiten.
Zu den Themen fällt mir ganz viel ein. Und zwar dann, wenn das Outro abgelaufen ist und ich die Folge geschnitten habe. Dann kommt so alles. Ja. Aber ich denke, wir haben doch eine ganze Menge ganz gut beleuchtet.
Und wir machen das ja auch aus dem Bauch raus, was uns so einfällt. Und hier wird ja nichts nach Skript und Linie und alles. Wir machen das ja so, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
So ist es. Und ja, seit neuestem Jahr mit Studio Link an einem Stück. Und wenn das gelingt, wir hoffen, die Übertragung funktioniert. Manchmal knistert es noch ein bisschen, aber das wird wohl immer besser. Und dann haben wir es auch recht schnell geschnitten und Kapitelmarken und so weiter. Und wir können auch freier sprechen. Also ich finde das angenehmer, als immer auf die Taste drücken zu müssen.
Ja, das könnte man ja auch abstellen. Das ist ja kein Thema.
Ja, stimmt. Ja gut, also Cache-Tipp. Magst du mal anfangen? Mhm.
Jo, ich fange mal mit meinem Cache-Tipp an. Wir waren ja im Urlaub, das habe ich ja schon beim letzten Mal erzählt. Und wir waren im Harz unterwegs. Und da gibt es eine kleine Serie, die da heißt, jetzt muss ich gerade suchen, Im Räuberland 1 bis 10, also 10 Dosen. Allerdings gibt es da auch noch ein bisschen Beifang vom gleichen Owner. Da liegen also zwischen den 10 Dosen auch noch andere Schmuckstücke von dem Owner Schnüffelbär 64. Zum Beispiel Puste mal im Räuberland, der richtige Dreh im Räuberland oder Cashomat im Räuberland. Und ich möchte stellvertretend für diese Serie heute mal den Räuberland 1 vorstellen, der auch in der Rangliste beste Caches im Harz zu finden ist und auch sehr viele Favoritenpunkte hat. Er hat die GC-Nummer GC4YKCD. Die Terrainwertung ist mit 1,5 angegeben, die Difficulty-Wertung mit 2 und er hat inzwischen über 800 Herzchen, müssen wir ja jetzt sagen. Das sind ja keine Schleifchen mehr, es sind ja Herzchen. Hast du das mitbekommen?
Jetzt, wo du sagst, ich habe heute ja auch nach meinen Favoriten geguckt. In allgemein mache ich Cache-Tipps aus meiner Favoritenliste. Und da, ich denke, Herzchen, das ist dir noch gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe da,
auf den Spuren von Twitter und Co. hat sich jetzt Groundspeak dafür entschieden, das Ganze nicht mehr als, was hatten wir, Favoritenpunkte, Sternchen waren es, glaube ich,
das blaue Schleiferl halt. Ne?
Der Schleiferl, wo so viele, Ich habe mich dann nämlich gefragt, was die ganzen Coiner jetzt machen mit diesen Schleifen, weil das müssen ja jetzt Herzchen sein. zurück zum Räuberland. Wirklich ein ganz, ganz toller Cache. Einer von vielen in dieser Runde. Ich darf nicht zu viel spoilern. Das, was im Listing so zu sehen ist, heißt, dass man mit Treffsicherheit ausgestattet sein sollte. Also du musst eine Fläche treffen, sage ich mal. Darfst dazu, wie es im Listing heißt, einen Tannenzapfen oder Ähnliches verwenden. Und wenn du eben dann triffst, dann offenbart sich dir die Dose. Dann kommst du erst an die Dose ran. Wir waren vor Ort mit Freunden aus Hamburg und die Männer haben dann schon fleißig ihr Glück versucht. Ich bin da ein bisschen praktischer eingestellt als Hausfrau. Ich habe das ganze Problem dann ratzfatz anders gelöst, aber das verrate ich jetzt nicht, wie das ging. Jedenfalls, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Runde. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hätten wir so gar nicht gesehen, wenn unsere Freunde aus Hamburg uns nicht darauf aufmerksam gemacht hätten. Es ist eine sehr schöne Wanderung durch einen tollen Wald. Wanderer fühlen sich da wohl. Mountainbiker können dort auch die Strecke abfahren. Die Abstände zwischen den Dosen fand ich ideal. Also wir haben immer ein bisschen quatschen können und wurden nicht nach alle 161 Meter unterbrochen, sondern wir konnten schon ein bisschen laufen. Die Dosen lagen auch relativ nah zum Weg hin, war also auch naturverträglich untergebracht. Die Basteleien, wie gesagt, herzallerliebst. Wir hatten an jeder Dose ganz viel Spaß und kann ich euch nur empfehlen. Ich werde es dann in den Shownotes auch wieder verlinken. Fahrt in den Harz. Die Runde liegt auch in der Nähe von Wendefurt, dort wo ich meinen Mega-Zipline-Flug gemacht habe. Und dann könnt ihr im Anschluss noch eine Runde über den Stausee fliegen, wenn ihr Lust habt. Jo, das war mein Cash-Tipp.
Ja, wie schön. Und du hast dich auch gleich perfekt an das neue Logo gewöhnt, weil du hast gesagt, Herz allerliebst. passt schon, denn während, ich habe ganz schnell mal hier schon geguckt, die Leute schreiben alle noch fleißig, hab ein Schleiferl dran gebunden. Also da müssen wir uns alle jetzt umgewöhnen.
Herzchen.
Ja, ja, ein Herzchen hingeklebt oder bin mal gespannt, was da so kommt. Ja, im Harz, als ich in Hannover wohnte, gab es noch kein Geocachen, sonst hätte ich da natürlich gern im Harz gecached, so sind wir also einfach nur so spazieren gegangen, aber ich komme da bestimmt mal wieder hin und werde das beherzigen.
Na dann, würde ich sagen, bring mal deinen herzallerliebsten Cache-Tipp bitte.
Mein herzallerliebsten Cache-Tipp, also, den habe ich lang schon auf meiner Liste. Er heißt Cache 1.0. Ist ein Multi. Erkennst du den vielleicht zufälligerweise?
Zufällig, ja.
Gucken wir mal, ein Geocache von Dotti Groß. Ach, was für ein Zufall. Es ist ein Zufall, weil ich habe den schon auf der Liste gehabt. Da kannte ich dich noch gar nicht. habe den gefunden, wenn man nach Cache sucht, die viele Favoriten haben. Hier haben wir aktuell 440 Herzchen. Ich finde die Quote immer wichtiger. 86% finde ich eine sehr, sehr gute Quote. Also wirklich was Besonderes. So, und jetzt war es vor kurzem so. Das Wetter, wisst ihr ja alle, war ja immer noch traumhaft. Ich hatte noch Urlaub und bin dann mit einer kleinen Gruppe von Motorradfahrern in den Bregenzer Wald gefahren. Da sind wir an Oberstaufen vorbeigekommen. Dort liegt nämlich dieser Cache. Ich wusste auch, wo der Start von diesem Multi ist, aber wir waren auf Motorradtour und mir hat's Herz geblutet. Wir sind also fast dran vorbeigekommen, aber ich konnte nicht sagen, hey Leute, stopp, weil ein Multi machen, also geht gar nicht. Ich wusste ja nicht, wie lang braucht das. Es ist Allgäuer, bergige Allgäuer-Gegend und wo der Multi dann endet, weiß man ja vorher überhaupt nicht. Na gut, also sind wir dran vorbei und eine Woche später war das Wetter nochmal toll und ich habe gedacht, Mensch, jetzt packst du nochmal das Motorrad, fährst einfach gezielt dahin und machst diesen Cache, den ich lang schon vorhatte. Dann bei der Ownerin, also dir nachgefragt, so von wegen, man weiß ja nicht so ganz genau, muss man da jetzt viel wandern, weil ich wusste nicht Motorradklamotten, aber ich habe dann erfahren, also es ist auch mit fester Motorradrüstung machbar, also wird es wohl keine allzu riesige und anspruchsvolle Bergtour sein über viele Stunden, sondern eben doch eher irgendwie gut begehbar. Und so bin ich also da auch hingefahren und habe also die Station 1 gesucht und das fällt wieder unter die Sache, sowas habe ich noch nicht gesehen. Habe auch länger gesucht, muss ich ehrlich zugeben. Und dann kam aber der Aha-Effekt und er ist ein wirklich besonders netter Effekt. Man kann es kaum glauben, dass auch sowas möglich ist. Deswegen empfehle ich ihn sehr. Ich habe auch gesehen, dass hier unsere Ostallgäuer-Cacher noch sehr wenig bei diesem Cache waren. Von daher also würde ich sagen, auf nach Oberstaufen. Da liegt ja auch noch mehr. Aber diese Sache schon allein wegen der ersten Stage. Ihr werdet euch wirklich wundern. Dann macht man sich so seine Gedanken, man liest natürlich Logs, da geht es natürlich um die Berge, da gibt es auch Seilbahnen in der Nähe, es gibt verschiedene Bahnen, muss man die nutzen, muss man die nicht nutzen, das ist alles so ein bisschen man weiß es nicht und richtet sich halt auf Verschiedenes ein. Man kann ja auch zu Fuß gehen, mir wurde dann auch bestätigt, ist auch zu Fuß machbar, je nach Konstitution. Und ja, ich kann dann auch das sagen, was in vielen Logs steht. Ich habe es dann doch das meiste zu Fuß gemacht und trotzdem auch die Seilbahn irgendwie genutzt. Und ja, ihr werdet euch wirklich wundern. Es ist eine tolle Geschichte. GC-Nummer ist GC45DYA. Der Start ist im Zentrum von Oberstaufen. Und wie gesagt, wenn man da hinfährt, findet man bestimmt auch noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten, dort nette Caches zu finden. Mir hat es gefallen. Ach ja, muss ich auch noch sagen, es ist auch noch eine tolle Geschichte da verbogen. Warum heißt das Cache 1,0? Denn das soll angeblich der allererste Cache sein, noch bevor sich, wie heißt er denn, der Groundspeak? Dave Ulmer. Ja? Noch bevor Dave Ulmer seinen ersten Cache gelegt hat, hat also hier ein Milchbauer, genau, hat seine Brotzeitdose in den Bergen liegen lassen. Und das ist eben der erste Cache. Die Geschichte geht länger, das könnt ihr dann lesen. Ja, also ich hoffe, jetzt habe ich alle neugierig genug gemacht auf diesen Cache 1.0.
Ja, und ich sitze jetzt hier mit hochrotem Kopf. Dankeschön.
Ja, na, also es war so, wie ich es gesagt habe. Und nicht, weil wir jetzt zusammen cachen, dass wir uns jetzt gegenseitig unsere Caches empfehlen, aber der ist einfach, der muss empfohlen werden. Wie gesagt, weil auch meine lieben Mitcacher hier aus der Ostallgäuer Gegend offensichtlich da noch nicht allzu zahlreich aufgeschlagen sind. Und so lockt man halt die einen dahin und die anderen dorthin. Also ich höre ja auch immer wieder von Cache-Tipps, wo sie sagen, Mensch, toll, dass wir mal in eure Gegend gekommen sind, so wie vorhin bei Susis Cache da mit dem Lock. Das war ja eben auch Cache-Empfehlung. Die haben dann da die ganze Runde gemacht und so macht unsere Sendung dann doch offensichtlich auch hier und da mal Sinn, ne? Bei diesen Cache-Tipps. Ist doch schön zu hören.
Oder vor der eigenen Haustür. Ich habe ja Prison Break auch nicht wie richtig wahrgenommen und erst als darüber bei uns hier sogar berichtet wurde, da kam ich dann erst auf die Idee, doch da selber mal zu gucken im Kempnerwald. Schön, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben es wieder geschafft für diese Woche. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch gute Besserung, lieber Christian.
Ja, vielen Dank.
Dass du schnell wieder gesund wirst.
Ah, jetzt geht's schon los. Es wird Zeit, dass die Sendung zu Ende ist.
Okay, und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder und wünschen euch alles Gute und Happy Hunting.
Ja, ich freue mich auch drauf. Alles Gute dir, eine gute Zeit auf spannende Themen in 2 Wochen. Tschüss und Servus.
Servus.